Es ist schön, heute hier bei euch zu sein. Ich wurde ja auch schon vorgestellt. Vielleicht sage ich noch mal ganz kurz meinen Namen. Ich bin Yvonne Ortmann und bin heute mit meinem Mann Chris hier. Ich bin seit September Pastorin in der Baptistengemeinde Kiel-Pries. Und eigentlich wohne ich viel näher an eurer Gemeinde dran. Wir wohnen am Wilhelmplatz und deswegen bin ich heute zum ersten Mal, seit ich in Kiel bin, mit dem Fahrrad zum Gottesdienst gefahren. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe gemerkt, es ist schon was anderes, als jedes Mal doch eine Viertelstunde noch Auto zu fahren. Aber ich bleibe trotzdem in unserer Gemeinde weiterhin. Ja, ich sehe hier viele junge Leute, vermutlich viele Leute, die auch schon Auslandserfahrung hinter sich haben. Und jeder, der mal für einige Zeit im Ausland gelebt hat, weiß, wie das so vorher ist, in den Monaten vorher, wenn man versucht, alle möglichen Infos über das Land rauszukriegen, in das man geht, oder über den Ort, an dem man sein wird. Man schaut, ob man irgendjemanden in seinem Bekanntenkreis hat, der da vielleicht auch schon war und der einem irgendwas erzählen kann über, wie die Leute dort ticken und vielleicht auch Artikel in der Zeitung, im Internet sammeln, lauter so Geschichten. Wie wird das Leben dort sein? Das ist eine spannende Frage. Und das Volk Israel war auch mal in so einer Situation. Da ging es nicht direkt um ein Auslandssemester oder um einen Job im Ausland, sondern um tatsächlich eine neue Heimat in einem neuen Land, in einer neuen Welt. Es war, als Gott beschlossen hatte, dass er das nicht mehr länger mit ansehen kann, dass sein Volk in der Knechtschaft in Ägypten rumsitzt. Und er beschlossen hat, das muss da raus. Ich will das in das Neue, in ein neues, in ein gelobtes Land führen, wofür mein Volk alles besser wird. Und er hat Mose als Führer ernannt und ihm aufgetragen, das ist jetzt dein Auftrag, führe du mein Volk hinaus aus der Gefangenschaft. Und dann wandern sie 2 Jahre lang ungefähr durch die Wüste. Es sind schwierige Jahre, in denen auch viel gemeckert und gemotzt wird. Aber eines Tages ist es soweit und sie kommen in die Nähe von Kanaan, in die Nähe des Landes, das Gott ihnen versprochen hat. Und da gibt Gott Mose den Auftrag, er sagt ihm, schicke Kundschafter los, die schon mal in das Land reinschauen, die schon mal ein bisschen inspizieren, wie sieht's da aus. So ein echter Forschungstrupp, kann man sagen. Aus jedem der 12 Stämme soll eine Person losziehen in das Land. Was für ein Volk lebt dort? Sind die eher stark oder schwach, groß oder klein? Was kann man dort so anbauen? Leben die in Zelten oder in befestigten Städten? Ist es dort eher platt wie in Ostfriesland oder bergig wie im Schwarzwald? Das alles sollen die rausfinden und sie sollen auch was mitbringen von dem, was sie dort finden, an Früchten, an Ertrag. Und so ziehen die los und durchstreifen das gesamte Land, machen Bodenproben und schauen in die Städte rein, was da so los ist. Und als es nach 40 Tagen wieder zurückgeht, da bringen sie auch Anschauungsmaterial mit aus dem fremden Land. Eine riesige Rebe voller Weintrauben, die sie nur zu zweit schleppen können und die schon mal sehr verheißungsvoll ist. Man wird dort Wein anbauen können, jede Menge. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie sehnsüchtig die Israeliten auf die Rückkehr dieser Männer gewartet haben. Was werden die wohl erzählen von dem neuen Land? Wie wird es dort sein, die neue Heimat? Wird es ähnlich aussehen wie in Ägypten oder völlig anders? Und das erste Urteil der 12 Kundschafter, das fällt relativ gleich aus. Sie sagen, in diesem Land, es ist wirklich, wie Gott gesagt hat, da fließen Milch und Honig. Das heißt, es ist wirklich ein echtes, reiches Land, wo es viel anzubauen gibt, mit saftigen Weiden und schönen Bächen und allem, was man sich so wünscht. Dieses Land hat was, vor allem, wenn man gerade aus der Wüste kommt. Aber dann legen die Kundschafter erst richtig los. Sie sagen, das Volk, das dort lebt, ist wahnsinnig stark. Es wohnt nicht in Zelten, sondern in befestigten Städten, die uneinnehmbar sind. Nicht nur ein Stamm wohnt dort, sondern viele Stämme. Im Süden die Amalekiter, im Bergen die Hethiter und Jebusiter und noch andere Stämme. Und sie sagen auch, wir haben faktisch keine Chance, dieses Land einzunehmen. Sie fangen an, das, was sie gesehen haben, noch ein bisschen aufzubauschen. Da wohnen Riesen, das Land frisst seine Bewohner auf, sagen sie. Man weiß nicht so genau, was damit gemeint ist. Vielleicht gab es in manchen Teilen Bürgerkrieg oder in manchen Gebieten waren die Menschen unfruchtbar oder vielleicht gab es Bodenspalten. Man weiß nicht, was mit diesem Ausdruck gemeint ist. Das Land frisst seine Bewohner auf, aber es klingt schon ein bisschen nach Übertreibung. Nur zwei dieser Botschafter, sie sprechen anders von dem, was sie gesehen haben. Und das sind Kaleb und Josua. Und Kaleb ist die Person, um die es in dieser ganzen Allianzwoche gehen wird und auch heute in diesem Gottesdienst. Das Volk ist natürlich wahnsinnig entsetzt von dem, was es hier gehört hat. Das Land, auf das sie sich gefreut haben, uneinnehmbar, schrecklich, es frisst seine Bewohner auf. Und Kaleb sagt, das stimmt so nicht. Das Land ist nicht uneinnehmbar. Lasst uns einfach mal losgehen und es einnehmen. Es ist ein wunderbares Land und wenn Gott will, dass wir da reingehen, dann werden wir da auch landen. Aber das Volk, das glaubt den 10 Männern und nicht den 2. Vielleicht deshalb, weil das Wort von 10 mehr wiegt oft als das von 2 Menschen. Vielleicht auch, weil es ihnen leichter fällt, sich mit den Ängsten und Sorgen zu identifizieren, als mit dem verrückten Mut von 2 Männern. Vielleicht auch, weil man sagen kann, jetzt an dieser Stelle, oh, das habe ich auch schon immer geahnt, dass das nichts wird. Diese ganze Wüstenwanderung war schon eine verrückte Idee. Und das Volk ist so wütend auf Kaleb und Josua, dass sie die sogar steinigen wollen. Als Gott sieht, dass sein Volk trotz all der Wunder, trotz all dem, was sie erlebt haben in der Wüste, immer noch nicht vertraut, immer noch nicht glauben will, sondern sogar noch die Männer umbringen will, die ihm vertrauen, da wird er ganz schön zornig. Er lässt sich zwar von Mose besänftigen, Mose macht das ganz geschickt, aber er beschließt, von dieser Generation, die nicht glauben kann, dass ich sie in dieses Land führen will und dass das gut für sie ist, von dieser Generation kann tatsächlich keiner in dieses Land reingehen. Es wird erst die nächste Generation sein. Und so lange muss das Volk erneut durch die Wüste wandern. Und dann sagt Gott diesen Satz, der über dieser Predigt und auch am Anfang der Allianz-Gebetswoche steht: Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist. Und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Ein anderer Geist ist in Kaleb, sagt Gott. Was bedeutet das? Es sind alles Israeliten, alle haben irgendwie mit Gott zu tun. Und trotzdem sagt er, Kaleb und Josua, die beiden haben einen anderen Geist in sich. Das Interessante in dieser Geschichte ist ja, dass Josua, Kaleb und die anderen 10 Kundschafter auf ihren Streifzügen alle dasselbe sehen. Sie sehen das wunderbare, ertragreiche Land, sie sehen die unterschiedlichen Gebiete, sie sehen die Anzahl der Menschen und dass die eher groß und kräftig gebaut sind. Und doch sehen die alle irgendwie doch nicht dasselbe. Der Blick der 10 Kundschafter ist auf die Schwierigkeiten gerichtet. Viel zu viele Menschen, noch dazu große Menschen und viel zu gut gebaute Städte, die sind nicht einnehmbar. Der Blick von Josua und Kaleb hingegen ist auf das Ergebnis gerichtet und auf Gottes Zusage. Und unter diesem Gesichtspunkt erscheinen die Menschen gar nicht so groß und die Städte gar nicht so fest. Wer von diesen beiden Gruppen hat eigentlich den realistischen, den neutralen Blick auf das neue Land? Ich glaube, im Letzten keine der beiden Gruppen. Weder die 10 noch die 2. Denn die 10 Kundschafter, die haben einen Geist in sich, der alles unter dem Aspekt dessen wahrnimmt, was sie für Menschen möglich halten. Das ist ihre Brille, die sie aufhaben. Und mit dieser Brille sehen sie nicht einfach Menschen, sondern es sind gleich Riesen. Und die Städte sind nicht einfach Städte, sondern es sind Festungen, die man nicht einnehmen kann. Der Geist, der nach dem Menschenmöglichen fragt, der sieht nicht einfach das Land, sondern er fragt schon beim Betrachten, wie viele sind die und wie viele sind wir eigentlich? Und aus dieser Sichtweise steigen Angst und Sorge hervor und das Gefühl, dass dieses Land kein gutes Land sein kann, einfach deshalb, weil es uneinnehmbar scheint. Und diese Angst wird zu einem Filter, mit dem plötzlich alles gefiltert gesehen wird. Die Menschen sind Riesen und die Kundschafter sagen, dass sie sich demgegenüber wie Heuschrecken fühlen. Das ganze Selbstbewusstsein bricht komplett zusammen. Und damit ist ihr Blick auf das Land nicht mehr neutral. Ganz anders Kaleb, der einen Geist in sich hat, der auf die Möglichkeiten Gottes ausgerichtet ist. Mit diesem Blick und mit dieser Brille sieht er das Land auch nicht neutral, denn ihm ist es völlig egal, ob dort 50.000 oder 10.000 Leute drin leben. Er sieht schon das Ergebnis, er sieht schon, wie er mit seinem Volk da drin sitzt und Wein anbaut. Der Fokus liegt nicht auf seinen eigenen Grenzen, sondern auf dem eigenen Können. Und zwar ein Können, das sich nicht seiner Übermenschlichkeit verdankt, sondern dass er weiß, dass der Beistand Gottes bei ihm ist. Und damit ist es ein Geist, der sich an Gott und Gottes Möglichkeiten orientiert. Wer auf Gott vertraut, der sieht die Dinge nicht neutral. Wer auf Gott vertraut, der hat irgendwo Partei ergriffen. Er hat einen Filter vor Augen, mit dem er schon das Ergebnis sieht. Und nicht die Frage, ob dieses Ziel überhaupt erreichbar ist. Ich glaube, dass diese Geschichte uns vor die Frage stellt, welcher Geist in uns eigentlich lebt. Grundsätzlich sagen wir als Christen natürlich, es ist der Heilige Geist, der in uns lebt und er lebt in uns allen. Und das stimmt auch. Und doch gibt es Unterschiede, wie dieser Geist zur Entfaltung kommt. In 2. Timotheus 1, Vers 7 schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es scheint, dass dieser Timotheus auch manchmal ganz schön ängstlich und zurückhaltend reagierte. Vielleicht schon aufgrund seines jungen Alters, denn Paulus hat ihn schon auf seine Missionsreisen mitgenommen, da ist Timotheus gerade 20 Jahre alt und er hat ihm immer mehr Verantwortung übergeben in sehr jungen Jahren. Und ganz schön viel Verantwortung, finde ich, für so ein Alter. Und deswegen schreibt Paulus auch mal an die Korinther, dass Timotheus zu ihnen kommen wird und dass sie ihn bloß nicht verachten sollen, aufgrund seines Alters. Vielleicht hatte Timotheus auch Angst vor dem öffentlichen Druck und vor Bestrafung, denn als christlicher Missionar und als Gemeindeleiter in der Zeit, das war nicht so ganz ohne. Das hat Paulus auch später erfahren. Und so ermahnt Paulus Timotheus hier und sagt: Gott hat dir keinen Geist der Furcht gegeben. Mit anderen Worten, da wo du in dir Ängstlichkeit spürst oder sorgenvolle Zurückhaltung, da ist nicht der Geist Gottes am Werk. Das ist ein anderer, da ist ein anderer Geist in dir hochgestiegen, ein Geist, der vielleicht aus dir selbst herauskommt. Dass wir Gottes Geist in uns haben, das bewahrt uns nicht davor, dass ab und zu auch ein anderer Geist in uns hochsteigt. Ein Geist, der mehr aus unserem Inneren kommt und der vielleicht so eine Mischung ist aus Charakter, Prägung, Sätze, die andere über uns gesagt haben und die wir verinnerlicht haben. Vielleicht auch eine Mischung noch mit dem Vertrauen in die eigenen Kräfte, die eben nicht immer sonderlich groß sind. Das ist ein Geist, der oft aus unserem Inneren hochsteigt und der aber nichts zu tun hat mit dem Geist Gottes, der auch in uns lebt. Und was wir hier lernen von Paulus ist, dass Verzagtheit keine Gnadengabe Gottes ist. Paulus sagt zu Timotheus, dass er sich erinnern soll an die Gaben, die Gott ihm bei seiner Ordination geschenkt hat und dass er diese neu wieder entfachen soll. Timotheus war Paulus Mitarbeiter und er wurde auch gesegnet für diese Aufgabe, so wie wir das auch mit angehenden Pastoren machen. Aber selbst diese Vollmacht zum Dienst die er erlebt hat, die bewahrt ihn nicht davor, immer wieder auch zurückzufallen in diese Verzagtheit, in diese Ängstlichkeit, die irgendwie zu ihm dazugehört. Wir haben als Christen Gottes Geist in uns. Es ist nicht so, dass dieser Geist mal da wäre und mal weg, wie so ein Vogel, der ab und zu mal abhaut. Aber wir Menschen haben auch diesen menschlichen Geist noch irgendwo in uns. So ein Geist, der manchmal aufsteigt und uns sagt, wie soll es nur weitergehen? Wie soll ich das nur schaffen, was vor mir liegt? Der uns das Gefühl gibt, dass die Schwierigkeiten des Lebens einfach zu groß sind für uns. Und wo wir uns plötzlich wie Heuschrecken fühlen dem gegenüber. Und plötzlich geraten die Verheißungen Gottes, die wir eigentlich wissen, aus dem Blick. Das Volk Israel wusste ja von der Verheißung. Es wusste, dass Gott sie in das wunderbare Land bringen will. Jeder Einzelne hatte das verinnerlicht in den Jahren. Ansonsten hätten sie die Wüstenzeit wahrscheinlich gar nicht durchgehalten. Aber dieser Geist des Zweifels und der Angst, der ist auch immer wieder aufgestiegen. Und selbst hier, kurz vor der Erfüllung, als sie an den Grenzen des Landes stehen, steigt dieser Geist wieder in ihn hoch. Und vielleicht ist das manchmal das größte Problem, dass es so wahnsinnig schwer ist, in Geduld an den Verheißungen Gottes festzuhalten. Sie präsent zu halten und so zu leben, als wären sie schon erfüllt. Kaleb sah das Land und sah sich schon, wie er drin sitzt und Wein anbaut mit seinen Leuten. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Blick an unser Leben herangehen würden, dann wäre manches anders. Wenn wir sagen könnten, ich nehme wahr, da sind noch so viele lähmende Gedanken in mir, aber ich weiß, dass Gott mich im Laufe meines Lebens immer mehr da herausführen will. Und darüber kann ich mich schon heute freuen und da kann ich heute schon Gelassenheit entwickeln, dass das passieren wird. Ich sehe gerade keine Perspektive für mein Arbeitsleben, aber Gott weiß jetzt schon, wo ich in 2 Jahren sein werde. Und er wird mich führen und auch mir für das Jetzt die Kraft geben, die ich brauche. Oder auch vielleicht, ich bin unglücklich in meiner Ehe, weil vieles gar nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber Gott hat uns am Tag unserer Trauung eine Verheißung mitgegeben. Und ich lebe heute schon so, als sei die erfüllt und tue alles dafür, was ich von mir aus tun kann. Das ist ein Geist des Mutes und der Zuversicht, der sich eben nicht an den eigenen Möglichkeiten orientiert, aber an den Möglichkeiten Gottes. Und das Land sehen kann nur, wer Gott vertraut und nicht auf halbem Wege umdreht. Zum Glück ist Gott so wunderbar und gnädig, dass er das Volk nicht einfach nach Ägypten hat zurückziehen lassen, als sie schrien, wir wollen zurück in die Knechtschaft, aber alles einfacher als jetzt. Er hat nicht gesagt, dann geht eben wieder zurück, alles okay. Aber er hat auch klar gemacht, die volle Erfüllung meiner Verheißungen kann nur der erleben, der vertraut und weitergeht. Und ich glaube, das kann man lernen, indem wir achtsam werden, wenn wieder so ein Geist der Verzagtheit, der Sorge in uns aufsteigt und dann erkennen, dass dies der Geist unserer Prägung ist, aber nicht der Geist Gottes. Dieser Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist für mich so ein Vers, der sich wunderbar eignet, um an den Spiegel zu kleben oder als Lesezeichen in Bücher zu machen, um uns genau in solchen Situationen daran zu erinnern und uns die Frage zu stellen, welcher Geist steigt eigentlich gerade in mir auf? Und dann hilft uns auf diesem Weg auch das, was Paulus hier macht. Er erinnert Timotheus. Er hat da die richtigen Worte, wo Timotheus sie braucht. Und das dürfen wir als Gemeinde genauso miteinander machen. Uns erinnern, ermahnen und ermutigen. Da, wo wir das manchmal brauchen. Da, wo wir das wahrnehmen bei anderen Menschen. Dafür sind wir Gemeinde. Und das drückt aus, dieser Geist des Mutes, der Zuversicht, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, dass wir rechnen mit den Möglichkeiten Gottes und nicht mit unseren eigenen Möglichkeiten. Amen.